Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen rund 6 Millionen Menschen mit jüdischem Glauben ermordet. Unvorstellbar. Und trotzdem ist Hass und Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden immer noch sehr präsent in diesem Land. Jede vierte Person trägt antisemitisches Gedankengut in sich und darüber sprechen wir heute. Hi, ich bin Seda aus der Funkzentrale in Mainz. Antisemitismus ist in Deutschland allgegenwärtig. Aber was ist eigentlich Antisemitismus? So nennt man die Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden. Immer wieder werden sie in Deutschland bedroht und angegriffen. Das hat vor allem der Anschlag auf eine Synagoge in Halle 2019 nochmal auf erschreckende Weise gezeigt. Das Problem ist allerdings, Antisemitismus hat viele Gesichter und sie sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Antisemitische Gedanken verstecken sich auch dort, wo man sie erstmal nicht vermutet. Auf Corona-Demos zum Beispiel geht es nicht nur um das Coronavirus und politische Maßnahmen. Manche ImpfgegnerInnen verharmlosen den Holocaust, indem sie sich mit den Opfern des Nationalsozialismus gleichsetzen. Einige GegnerInnen der Corona-Maßnahmen sehen dahinter zum Beispiel eine jüdische Weltverschwörung, um die Bevölkerung auszutauschen. In solchen Verschwörungsmythen werden also ganz klar antisemitische Feindbilder geschaffen. Diese zu erkennen, sollten wir eigentlich in der Schule und den Medien lernen. Ich habe aber den Eindruck, wenn es um Antisemitismus geht, wird super oft einfach nur über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und nicht über die Gegenwart. Gefühlt findet Aufarbeitung zwar schon irgendwie statt, aber oft bleiben zum Beispiel jüdische Perspektiven außen vor und es bleibt irgendwie alles total oberflächlich. Heute, am 27. Januar, ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die größte Gruppe dieser Opfer waren Jüdinnen und Juden. Warum kriegen wir gerade mit dieser Vorgeschichte diesen Antisemitismus nicht beendet? Darum geht's jetzt. Ich bin Seda, das ist Funk, der Podcast. Los geht's. Bei mir ist heute Ruben Gertschikow. Er ist Publizist und recherchiert seit vielen Jahren zu den Themenfeldern Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien. Hi Ruben, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
So, also an alle erstmal, die später reinschalten. Dieser Podcast kommt am 27. Januar raus, also am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und das Thema wird an dem Tag also vermutlich auch in anderen Medien aufgegriffen. Ruben, was erhoffst du dir von der Berichterstattung an so einem Tag? Oder sagen wir mal im Gegenzug, was befürchtest du?
Zum einen, was ich erwarte, ist natürlich eine breite Medienberichterstattung, öffentliche Gedenkveranstaltung und dass das Thema sehr viel Aufmerksamkeit erhält. Was damit einhergeht, ist so ein bisschen dieses ritualisierte Gedenken an den Nationalsozialismus, an die Shoah, was mir ein bisschen Schmerzen immer bereitet, weil es sehr, sehr stark nur auf diesen einen Tag fokussiert ist und wir aber gleichzeitig an jedem anderen Tag in dem Jahr nie wieder sagen müssen und uns dessen bewusst sein müssen, was der Nationalsozialismus angerichtet haben und nicht eben nicht nur es auf einen Tag ablasten.
Ich meine, klar, ganz ehrlich, ne? Auch wir machen ja eine Folge zu dem Thema, vor allen Dingen, wenn es dann halt offensichtlich einen aktuellen Aufhänger gibt. Und in diesem Fall ist es dann halt natürlich der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dabei, das hast du ja gerade auch schon gesagt, ist es ja eigentlich immer ein Thema. Was können wir Medien oder allgemein Medien wie wir in Zukunft denn bei der Aufklärung zum Thema Holocaust besser machen? Und was denkst du denn, wo sind die blinden Flecken, auf die heute unbedingt von den Medien geschaut werden muss?
Vor allem muss von den Medien darauf geachtet werden, dass der Antisemitismus thematisiert wird, weil zu oft wird dann der Antisemitismus in Medienberichten eigentlich relativiert beziehungsweise nicht als solches benannt werden. Und wir haben im Jahr 2020 fast 2000 antisemitische Vorfälle dokumentiert durch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Und Medien haben meiner Meinung nach die Aufgabe, auch da mit diesem Bild ein bisschen zu brechen, dass der Antisemitismus etwas ist, was der Vergangenheit angehört, was mit dem Dritten Reich oder mit dem sogenannten Dritten Reich aufgekommen ist und nach 1945 auch ausgestorben ist. Und das ist halt eine massive Fehleinschätzung, weil Antisemitismus und antisemitische Denkweisen sind fester Bestandteil der postnazistischen Gesellschaft, in der wir leben.
Auch wir bei Funk wurden ja erst neulich kritisiert. In einem Video aus unserem Netzwerk wurde nämlich ein Zeitzeuge interviewt und wir haben daraus ein Zitat halt für unseren Insta-Kanal gezogen. Und darin sagt der Zeitzeuge nämlich, dass viele Deutsche einfach zu große Angst gehabt hätten, um sich offen gegen Hitler zu stellen. Unter anderem haben wir halt auch in den Kommentaren super viel Kritik dafür bekommen. Kannst du das für uns bitte einmal einordnen?
Genau, also das Problem, was quasi mit diesem Posting einhergegangen ist, dass es in dieses Bild reinspielt, dass aus dem Land der TäterInnen ein Land der Opfer oder der Heldinnen oder HelferInnen geworden ist, was so eben nicht stimmt. Und das ist so ein bisschen ein identitätsstiftendes, als auch positives Geschichtsnarrativ, das damit einherkommt. Und die EVZ-Stiftung hat zum Beispiel auch die Memo-Studie rausgebracht, wo eben genau auch das eingegangen wird, dass 65,3% der Deutschen oder der Befragten denken oder sagen, ihre Vorfahren waren HelferInnen, aber nur 10,5% sagen, dass sie TäterInnen waren. Das heißt, da wird ganz klar auch so ein bisschen ein geschichtsrevisionistisches Bild vermittelt. Und ich bin mir sicher, dass ihr das nicht wolltet, aber damit werden halt einfach diese Mythen weitergetragen, dass es sich bei Deutschland oder beim Nazi-Deutschland um ein Opfer handelt. Und da wird dieses Opfernarrativ weiterhin befeuert.
Ich meine, wir haben die Kritik ja auch absolut ernst genommen und wir haben ja dann auch nachher ein Edit gemacht. Aber wir hatten auch gleichzeitig das Gefühl, dass wir einem Zeitzeugen ja seine eigene Erfahrung ja nicht einfach absprechen können. Was meinst du, wie sollten wir auf solche Kritiken in der Zukunft reagieren?
Also generell ist natürlich auf Kritik eingehen immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig das Ganze auch nochmal kontextualisieren. Das ist vielleicht, das sind seine Erfahrungen oder seine Meinungen, die er hat, die er wahrscheinlich auch so vertritt. Aber nichtsdestotrotz sprechen halt Zahlen und auch die Geschichtsschreibung über ein ganz anderes Bild. Wenn wir uns auch einfach anschauen, wie beispielsweise NSDAP-Mitglieder nach 1945 vor Gericht als minder belastet freigesprochen worden sind und sie konnten weiter in Wirtschaft, Politik, Justiz oder Polizei Karriere machen, während halt die Opfer des Nationalsozialismus, Juden, Jüdinnen, Sintize, Romnia, Homosexuelle oder anderes politisch Verfolgte eben nicht weitermachen konnten. Das heißt, da geht ja auch eine ganz andere Geschichte weiter, dass Deutsche einfach weitermachen konnten, ihr Leben weiterleben konnten, während das halt die tatsächlichen Opfer des Nationalsozialismus in dieser Art und Weise überhaupt nicht konnten. Beziehungsweise Familienangehörige in den KZs und Vernichtungslagern verloren haben und so weiter und so fort. Also da sind ja auch Familien einfach ausgelöscht worden.
Wir haben übrigens auch richtig krasse Zahlen, denn wir haben herausgefunden, dass in einer Umfrage von 2020 fast jede dritte befragte Person angegeben hat, sie sei dafür, einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung des Nationalsozialismus zu ziehen. Allerdings, jede vierte Person wusste nicht einmal, was der Holocaust eigentlich ist. Was heißt das für die Erinnerungsarbeit, die heute noch geleistet werden muss?
Das heißt, dass wir vor enormen Herausforderungen stehen, die wir nur als Gesellschaft auch bewerkstelligen können. Und das heißt aber auch dementsprechend kritisch Geschichten oder Narrative, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, auch zu hinterfragen. Beispielsweise ein Beispiel für mich ist Graf Stauffenberg, der immer wieder als dieser Widerstandskämpfer gegen Hitler dargestellt wird, obwohl er ein ideologischer Nazi und Antisemit gewesen ist. Gleichermaßen auch zum Beispiel die Weiße Rose. An diese Leute wird erinnert, um eben halt auch so dieses Identitätsstiften und positive Geschichtsnarrativ aufrechtzuerhalten, dass es eben das gute Deutschland gab, das sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt hat, was eben halt einfach auch nicht der Realität entspricht. Und genau diese Geschichtsnarrative sind eben auch wichtig für die deutsche Gesellschaft, weil man eben nicht dezidiert auf beispielsweise eine jüdische Traditionslinie des Widerstandes oder eine politisch andersdenkende Traditionslinie zurückgreifen muss.
Und noch eine krasse Zahl, du hast ja gerade auch schon kurz davon gesprochen, und zwar der Memo-Studie. Die Memo-Studie ist in Auftrag gegeben worden von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und da gehen 2 von 3 Deutschen davon aus, dass ihre Vorfahren keine MittäterInnen im NS-Regime waren. Das hast du ja gerade auch schon kurz angesprochen. Und man denkt sich wirklich, also zahlenmäßig kann das halt überhaupt ja gar nicht funktionieren. Die Diktatur hätte ja ohne die Unterstützung eines Großteils der Bevölkerung, also von der Verwaltung über die Wehrmacht bis zur Polizei, ja gar nicht funktionieren können. Und trotzdem haben sich auch nach dem Krieg viele, viele Menschen als Opfer Hitlers gesehen. Denkst du, es ist irgendwie einfacher, sich selbst als Opfer darzustellen, als sich die kollektive Schuld irgendwie einzugestehen? Oder ist manchen Leuten vielleicht gar nicht klar, was diese kollektive Schuld eigentlich bedeutet?
Definitiv. Also das ist eine ganz klare Entlastungsstrategie, die damit einhergeht, dass man eben nicht als TäterIn gesehen werden möchte. Und das beste Beispiel ist auch, glaube ich, Österreich. Also ich habe mehrere Jahre in Wien gelebt und da sehen sich sehr, sehr viele immer noch als das erste Opfer Hitler-Deutschlands, was halt auch nicht der Realität entspricht, weil der Anschluss zwischen Deutschland und Österreich wurde bejubelt. Es wurde wirklich zelebriert, dass Hitler nach Wien gekommen ist. Und von daher ist es eben dieses, was ich auch angesprochen hatte, diese Rückschau, dass aus dem deutschen Volk, dieses TäterInnenvolk, zu einem Volk der HelferInnen, Heldinnen und Opfer geworden ist. Und das ist natürlich auch problematisch, weil es genau an rechtsextreme neonazistische Erzählungen auch anknüpft, die Deutschland sowieso oder als Opfer sehen, dass man in diesen Krieg, in diesen Zweiten Weltkrieg oder auch, wie sie es nennen, den Bruderkrieg gezwungen wurde und eigentlich Opfer ist. Und wer steckt dahinter? Das ist dann auch Teil einer jüdischen Weltverschwörung gewesen. Also es gibt auch dieses bekannte Motto innerhalb der rechtsextremen Szene, nie wieder Bruderkrieg, eben halt in diesem Gedanken eines vereinten Europas und dass man eigentlich nur aufgrund von jüdischen Hintermännern und Hinterfrauen in diesen Krieg gedrängt worden ist.
Krass. Okay, aber du nennst die deutsche Gesellschaft ja trotzdem den Erinnerungsweltmeister, wenn es um den Holocaust geht. Du kritisierst aber, dass die Erinnerungskultur in Deutschland viel zu einseitig ist. Aber was genau meinst du mit einseitig?
Genau, also das ist das, was ich schon angesprochen habe, dass man sehr, sehr gerne eben an vermeintlich deutsche WiderstandskämpferInnen erinnert, dass man sich auch versucht, eben halt als dieses geläuterte Deutschland darzustellen. Man erinnert an Graf Stauffenberg, man erinnert an die Weiße Rose, wenn wir über Widerstand reden. Wir erinnern aber nicht an dezidiert jüdische WiderstandskämpferInnen, wie beispielsweise Mordechai Janjelowitsch, der den Aufstand im Warschauer Ghetto angeführt hat. Wir erinnern nicht an Herschel Greenspan, der am 7. November 1938 auf den deutschen Diplomaten in Paris Ernst vom Rath geschossen hat und infolgedessen eben die Nazis quasi die Novemberpogrome gerechtfertigt haben. Daran erinnern wir nicht. Und wir erinnern auch nicht, oder wenn wir darüber reden, dann reden wir nicht über die Kontinuitäten von Rechtsextremismus und Antisemitismus, die seit 1945 fortbestehen in der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat gerade zum Beispiel der Autor Ronen Steinke in seinem Buch Terror gegen Juden eindrucksvoll dargelegt, dass Antisemitismus eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg nie weg war, sondern ein fester Begleiter unseres Lebens gewesen ist.
Warum ist es so wichtig, eben nicht nur den Opfern zu gedenken, sondern zum Beispiel, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast und du hast ja ein paar richtig wichtige Namen aufgezählt, halt eben auch den Jüdinnen und Juden, die eben im Widerstand waren?
Weil es ist wichtig, auf der einen Seite natürlich den Opfern zu gedenken, aber es ist gleichzeitig auch ein wenig dieses Bild des Opfernarrativs in Anführungszeichen zu durchbrechen und ein gleichberechtigtes Bild dem entgegenzusetzen. Und wir müssen auch uns vergegenwärtigen, dass nicht jede jüdische Person in Deutschland beispielsweise einen direkten familiären Bezug zur Shoah hat. Wir haben in Deutschland ca. 80% der Juden und Jüdinnen kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Dort waren die Großeltern beispielsweise in der Roten Armee und haben gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Und jüdisch sein bedeutet nicht gleich jüdisch sein, aber das Judentum ist hat sehr viel Kollektivität mit einher. Und natürlich ist der Nationalsozialismus und die Shoah etwas Prägendes und was auch natürlich transgenerationale Traumata bedingt.
Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das jüdische Leben in Deutschland oft nur im Kontext des Holocaust betrachtet wird. Dabei ist es ja viel mehr als das. Und auch die Bedrohung, die geht ja weiter. Der Antisemitismus, das hast du eben ja auch gesagt, war ja nicht einfach nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Die Zahl antisemitischer Übergriffe hat sich von 2015 bis 2020 fast verdoppelt. Du beschäftigst dich ja super viel mit Antisemitismus und du beobachtest ja auch neue Entwicklungen auf dem Gebiet. Würdest du sagen, dass wir uns so sehr mit der deutschen Geschichte beschäftigen, dass das, was direkt vor unserer Nase passiert, dadurch irgendwie übersehen wird?
Definitiv. Also das Problem war, dass Antisemitismus, wie gesagt, immer als ein Relikt der Vergangenheit betrachtet worden ist, dass Antisemitismus etwas ist, das eigentlich nur mit den Nazis assoziiert worden ist, in der heutigen Zeit dann halt durch Neonazis weitergetragen worden ist. Aber dabei haben wir komplett vergessen, dass Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, dass er in jeder politischen Weltanschauung seinen Platz findet, in jeder gesellschaftlichen Schicht. Also zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie von 2020 gibt das ganz, ganz gut wieder eigentlich, wie präsent Antisemitismus ist. Denn 34,8% der deutschen Bevölkerung stimmen der Aussage mehr oder weniger stark zu, dass auch heute der Einfluss von Juden und Jüdinnen noch zu groß sei. Und das ist ja ein elementarer Bestandteil von Verschwörungsdenken, den wir innerhalb der letzten 2 Jahre im Zuge der Corona-Pandemie auf den Straßen, auf Telegram und überall sonst festgestellt haben, dass es eben nicht etwas ist, was nur von, in Anführungszeichen, den Extremen kommt, sondern dass es überall stattfindet.
Also ich glaube, wenn wir aktuell noch an Rechtsextreme denken, dann haben wir alle irgendwie so klischeehaft noch das Bild von glatzköpfigen Neonazis mit schwarzen Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln irgendwie im Kopf. Aber ich finde, das ist irgendwie auch viel zu einfach, denn Antisemitismus kommt ja auch in ganz anderen Gruppen vor. Kannst du uns vielleicht mal einen groben Überblick geben, wie vielleicht so die neuen Formen von Antisemitismus sind, was das für Gruppen vielleicht sind?
Genau, also prinzipiell würde ich sagen, der Antisemitismus ist wandelbar, passt sich seiner Zeit immer an und dementsprechend sind eigentlich die Geschichten, die dahinter oder mittransportiert werden, immer dieselben. Zum Beispiel wird die Ritualmordlegende aus dem Mittelalter, eben dass Juden und Jüdinnen Babys umbringen und so weiter und so fort, sehen wir sehr, sehr häufig im Israel-bezogenen Antisemitismus, wenn der Staat Israel als Kindermörder tituliert wird. Gleichermaßen genau das gelbe Spiel für die Verschwörungserzählung von QAnon, die im letzten Jahr auch sehr, sehr stark an Auftrieb gewonnen hat. Oder eben halt der Post-Shoah-Antisemitismus, wo eben das Leid der Juden und Jüdinnen während dem Nationalsozialismus bagatellisiert oder relativiert oder sogar geleugnet wird. Und natürlich auch im strukturellen Antisemitismus, der sich über Codes, Chiffren, vor allem sehr, sehr stark im Verschwörungsdenken widerspiegelt.
Corona-LeugnerInnen und sogenannte QuerdenkerInnen, die werden ja auch häufig als einfach eine krass durchmischte Gruppe beschrieben, die ganz unterschiedliche Gründe für ihre Ansichten haben. Du warst ja aber selber auch schon auf einigen Corona-Demos und hast die Entwicklungen beobachtet. Welche verbindende Rolle spielt dort antisemitisches Gedankengut?
Antisemitismus ist quasi der Kit der Demonstrationsteilnehmenden. Du hast es gesagt, sie kommen aus unterschiedlichen politischen Ecken. Sie kommen teilweise aus der Esoterik, teilweise sind das ist es die Mitte der Gesellschaft. Das sind Rechtsextreme, was man da noch vielleicht sagen kann. Also von vornherein haben Rechtsextreme versucht, diese Proteste zu unterwandern. Also ich kann mich erinnern, als ich im Frühjahr 2020 am Alexanderplatz oder am Rosa-Luxemburg-Platz waren, haben da schon rechtsextreme NetzaktivistInnen oder Mitglieder der NPD des Dritten Weges versucht, Anklang zu finden. Es hat zu Beginn nicht so ganz funktioniert. Inzwischen muss man sagen, dass vor allem in Sachsen beispielsweise die rechtsextremen Freien Sachsen die Proteste anführen, dass es kein Problem mit rechtsextremen Neonazis gibt, dass sie das antisemitische Verschwörungsdenken mit allen anderen Teilnehmenden auch teilen und dass der Glaube daran, dass eine kleine Elite im Hintergrund die Fäden zieht, dass es diesen Endkampf Gut gegen Böse, dieses manichäistische Weltbild, das auch fester Bestandteil eben von Antisemitismus ist, das findet sich auf jeder Demo wieder. Und dann kommt es eben halt dazu, dass Codes, Chiffren, ich meine die Klassiker, Rothschild, Soros, Zionismus als solches, als Feindbilder gesehen werden. Oder eben halt, dass Menschen, die nicht jüdisch sind, wie beispielsweise Bill Gates, aber trotzdem mit jüdischen Attributen ausgestattet werden. Und von daher kann man ganz getrost sagen, dass Antisemitismus, struktureller Antisemitismus, ein fester Bestandteil dieser Demonstration ist. Und wir vielleicht auch als Gesellschaft, als Medien auch zu lange es nicht verstanden haben, auf diesen strukturellen Antisemitismus adäquat zu reagieren und diesen auch als solchen zu benennen.
Und auf diesen Demos gegen die Corona-Maßnahmen sieht man auch immer wieder Menschen, die einen Judenstern tragen. Nur mit dem Unterschied, dass auf diesem Stern eben nicht Jude, sondern ungeimpft steht. Also, so wollen die sich wahrscheinlich gegen die vermeintliche Impfpflicht wehren. Aber was denkst du denn, wenn du solche Vergleiche kommen siehst?
Genau, das ist eine ganz klare Legitimisierung, die dort stattfindet. Und da ist auch nochmal, glaube ich, ein Blick in die Memo-Studie auch ganz hilfreich. Von 2021 müsste das sein, dass dort auch bewiesen ist, dass Verschwörungsgläubige, die an eine Verschwörung mit Bezug zur Pandemie glauben, sind eher bereit, auch die Verantwortung, die deutsche Bevölkerung während dem Nationalsozialismus getragen hat, zu entlasten. Und sie neigen auch viel eher zu einer Gleichsetzung zu ihren Leiden in dicken Anführungszeichen mit denen der NS-Opfer und der TäterInnen. Und sie zweifeln auch an der Verfolgung von Juden und Jüdinnen während der Shoah. Und vor allem ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Überlebenden des Nationalsozialismus und ihre Nachfahren, wenn man sieht, dass sich Leute mit diesem Schicksal gleichsetzen, während Leute eben halt vergast wurden, enteignet worden sind, entrechtet worden sind. Wenn sich Leute eben halt aus freien Stücken dazu entscheiden, diesen Stern sich anzuheften, dann ist das an einer Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Und also vor allem in jüdischen Gemeinden löst das immer wieder Erstaunen aus. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass zum Beispiel einige Sicherheitsbehörden, wie beispielsweise die Polizei Berlin, öffentlich kundgetan haben, dass sie jetzt auch dagegen vorgehen wollen, wenn sie auf Demonstrationen Menschen mit dem sogenannten Judenstern bzw. dem Ungeimpftstern sehen.
In diesen Telegram-Gruppen von Corona-LeugnerInnen, QuerdenkerInnen und Co. wird es zum Teil tatsächlich noch heftiger. Da werden ja auch Begriffe oder sogar alte Zeichnungen aus der NS-Zeit verwendet, die mit der Gegenwart eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun haben. Wie kann das denn sein, dass so altertümliche Parolen denn heute wieder auf Anklang stoßen?
Weil sich dieses Verschwörungsdenken, das antisemitische Verschwörungsdenken, vor allem eben halt in Krisenzeiten wunderbar nutzbar macht, um zum einen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, weil ja, das ist für uns alle eine belastbare Situation und Es liefert einfache Antworten auf komplexe Fragen, weil die Zusammenhänge, wie eine Pandemie entsteht, was das für Auswirkungen hat, das ist natürlich komplex, das ist frustrierend, das ist schlimm für uns alle. Und dass diese Sorgen da sind, das steht ja außer Frage. Ich glaube, wir haben alle Sorgen im Zuge dieser Pandemie. Aber dass dann natürlich für viele etwas Größeres dahinter stecken muss, als da ist ein Virus entstanden und der legt seit 2 Jahren unsere Welt ein bisschen lahm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn wir uns das anschauen, dann finden wir sehr viele Bezüge oder Vorstellungen, die wir auch schon in den Protokollen der Weisen von Zion sehen, also in diesem antisemitischen Pamphlet, das auch nachweislich als Lüge dargestellt worden ist, beziehungsweise festgestellt worden, dass es natürlich eine Lüge ist. Aber das findet sich einfach weiter. Man findet auf Telegram beispielsweise immer noch eine Vervielfältigung der Protokolle und so weiter und so fort. Man findet NS-Propaganda. Und deswegen bin ich leider nicht überrascht davon, dass sich das einfach weiter fortführt. Antisemitismus gibt es, gab es und wird es wahrscheinlich immer geben. Es ist nur die Frage, was stellen wir dem als Gesellschaft entgegen? Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn wir die Möglichkeit haben, da auch schon von vornherein zu widersprechen und klare Kante dagegen zu zeigen.
Absolut. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu uns und dem, was wir vielleicht tun können. Erinnern und gedenken heißt ja auch natürlich immer irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die Generationen nach uns. Wie können wir diese Verantwortung übernehmen und wie können wir sie aber auch weitertragen?
Vor allem ist es wichtig, sich weiterhin mit dem Nationalsozialismus, mit den Verbrechen zu beschäftigen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und vor allem müssen wir uns auch neue Formen der Erinnerungskultur aneignen und entwickeln. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, damit wir weiter lernen. Weil zum Beispiel, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse über den Nationalsozialismus. Und das hat Samuel Salzborn sehr, sehr schön gesagt, ein renommierter Antisemitismusforscher und der Beauftragte des Landes Berlin für Antisemitismus, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt über diesen Themenkomplex, aber das Interesse in der Bevölkerung dann doch eigentlich eher gering ist. Und von daher müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir Wege, wie schaffen wir Zugänge, gerade auch für eine junge Generation, die, ich doch denke, sehr, sehr viel Interesse an diesen Themengebieten hat, die politisiert ist, die etwas verändern möchte. Und das wäre eine Sache. Und zum anderen natürlich halt Antisemitismus erkennen, aufklären, wo wir denn bei dem Punkt sind. Antisemitismus fängt nicht erst bei 6 Millionen ermordeten Juden und Jüdinnen an, sondern Antisemitismus fängt schon in der Sprache an. Was vielleicht auch noch wichtig ist in Bezug auf die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, auch an die anderen Opfer des Nationalsozialismus zu denken, an beispielsweise Roma und Sinti, die ungefähr, da gibt es keine hundertprozentigen genauen Zahlen, aber wahrscheinlich um die 500.000 ermordet worden sind, an Homosexuelle, die während der nationalsozialistischen Zustimmungsdiktatur ermordet worden sind oder auch andere politische GegnerInnen des NS. Also es gab so viele Opfer, deren Geschichten bis heute nur teilweise oder gar nicht wirklich erzählt oder öffentlich Gehör finden. Und ich glaube, das könnte man ändern und natürlich den Betroffenen zuhören, auch solange wir noch können. Ich glaube, Zeitzeuginnengespräche können etwas bewegen. Wir sollten nicht nur auf sie setzen, weil wir müssen uns natürlich überlegen, sie sterben leider aus, sie werden bald nicht mehr da. Und deswegen müssen wir auch überlegen, wie transportieren wir ihre Geschichten, wie erhalten wir ihre Geschichten. Und da können wir alle einen Beitrag dazu leisten, diese Geschichten weiter zu erzählen.
Absolut, du hast auf jeden Fall ganz, ganz viele wichtige Dinge gesagt, die ja die Medien einfach auch in Angriff nehmen können, die man entsprechend angehen kann und die auch absolut wichtig sind, auch einfach sowohl für uns als auch aber für die Generationen nach uns. Und passend zum Thema habe ich diesmal sogar 2 Empfehlungen für euch aus dem Funknetzwerk. Wenn ihr das Gefühl habt, der Geschichtsunterricht ist gegebenenfalls schon zu lange her und ihr möchtet euer Wissen nochmal auffrischen. Mirko Drotschmann, alias Mr. Wissen to Go, schaut in seinem neuen Video auf den Beginn des Holocaust, nämlich die Wannsee-Konferenz. Dort wurde die Ermordung von möglichst vielen jüdischen Menschen beschlossen und organisiert. Die Konferenz jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal und dazu gibt es in der ZDF-Mediathek auch gerade einen Themenschwerpunkt. Wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes. Und wenn ihr lieber weiter Podcasts hören wollt, schaut da doch mal bei Deutschland 3000 eine gute Stunde mit Eva Schulz vorbei. Da war Schauspieler, Musiker und Moderator Daniel Donskoy zu Gast und er spricht mit Eva über die Frage, wie antisemitisch ist Deutschland? Vielen, vielen lieben Dank, Ruben, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du am Start warst und dass du mit mir oder mit uns allen über dieses schwierige Thema auch gesprochen hast. Fantastisches, großes Dankeschön an dich für deine Zeit. Merci.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an derpodcast@funk.net oder schreibt uns eine DM auf Insta an Funk. Das hier ist Funk, der Podcast. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist der Orang-Utan. Ciao!